Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 23. Vers der Sure 42, Shura.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Zalika alladhi
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dies ist das, was Gott denen, die ihm dienen, die glaubend wurden und gute Werke tun, verheißen hat. Sprich, kein Königreich möchte ich von euch für meine Mission, nur eure Freundschaft für die mir Nahestehenden. Wer immer Gutes tut, dem werden wir es mehren, denn Gott ist verzeihend und wird es reichlich danken.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 13. September 2022, gleich dem 22. Schahriwar 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Unverschämte Provokation der USA. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iranische Armee entwickelt fortschrittliche Drohne, die Tel Aviv und Haifa treffen kann. Amir Abdullahian: Bildung integrativer Regierung ist Voraussetzung für Wiederherstellung des Friedens in Afghanistan. Iranische Parlamentsdelegation zu Regionaltreffen der IPU in Pakistan eingetroffen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iranische Armee entwickelt fortschrittliche Drohne, die Tel Aviv und Haifa treffen kann. Ein hochrangiger iranischer Militärbefehlshaber hat gesagt, das Land habe eine fortschrittliche Drohne entwickelt, die im Fall einer militärischen Konfrontation mit dem zionistischen Regime Tel Aviv und Haifa in den besetzten Gebieten treffen kann. Die Drohne Arash 2, die neuere Version der Arash 1-Drohne, wurde von den Bodentruppen der iranischen Armee entwickelt, sagte der Kommandeur der Bodentruppen Brigadegeneral Kiumars Heydari am Sonntag im IRIB1-Kanal des staatlichen Fernsehens. Die neue Drohne verfüge über einzigartige Fähigkeiten und könne Informationen mehrmals erfolgreich abrufen, bevor sie das vorgesehene Ziel treffe und zerstöre, erklärte Heydari. Die Drohne wurde speziell entwickelt, um Haifa und Tel Aviv ins Visier zu nehmen, sagte er und lobte die Drohne als beispielloses, unbemanntes Flugzeug. Weiter sagte er, dass seine Truppe aus militärischer Sicht die größte, am besten ausgerüstete und vielfältigste Streitmacht des Landes in Bezug auf Technologie und Hardware sei. Heydari erklärte außerdem, dass die Bodentruppen der Armee im Vergleich zu ähnlichen Streitkräften in der Region die konkurrenzloseste sei, angesichts ihrer Luftkampf- und Offensivkraft. Der hochrangige iranische Kommandeur ergänzte, dass seine Truppe organisatorisch und strukturell verändert und bemerkenswert verbessert worden sei, um äußerst vielseitig, strategisch, integral, vollständig, mobil und offensiv zu sein. Die Kamikaze- und Antiradardrohne Arash ist ein unbemanntes Luftfahrzeug, das erstmals während der großen Drohnenübungen der iranischen Armee im Januar 2019 von einer Trägerrakete gestartet wurde, die an der Küste von Makran im Südosten des Landes installiert war. Sie flog eine Strecke von mehr als 1400 Kilometern, bevor sie das vorgesehene Ziel in der zentraliranischen Provinz Semnan traf. Iranische Militärexperten und Ingenieure haben in den letzten Jahren bemerkenswerte Durchbrüche bei der Herstellung einer breiten Palette einheimischer Ausrüstung erzielt, wodurch die Streitkräfte autark wurden. Iranische Amtsträger haben wiederholt betont, dass das Land nicht zögern werde, seine militärischen Fähigkeiten zu stärken, einschließlich seiner Raketenmacht, die ausschließlich der Verteidigung dienten, und dass die Verteidigungsfähigkeiten Irans niemals Gegenstand von Verhandlungen sein werden. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat wiederholt Anstrengungen gefordert, um die Verteidigungsfähigkeiten Irans aufrechtzuerhalten und zu stärken, und die Feinde kritisiert, weil sie das Raketenprogramm des Landes in Frage stellten. Amir Abdullahian: Bildung integrativer Regierung ist Voraussetzung für Wiederherstellung des Friedens in Afghanistan. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat die Bildung einer integrativen Regierung in Afghanistan als eine Voraussetzung für die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in diesem Land bezeichnet. Die Bildung einer inklusiven Regierung mit starker Beteiligung aller ethnischen Gruppen in Afghanistan sei eine notwendige Grundlage für die Herstellung des Friedens und der Stabilität im Land, sagte Hossein Amir Abdullahian am Montag bei einem von seiner neuseeländischen Amtskollegin Nanaya Mahuta veranstalteten Webinar, in dem die beiden Diplomaten unter anderem über die neuesten Entwicklungen in Afghanistan diskutierten. Amir Abdullahian wies auch auf die von Iran ergriffenen Maßnahmen zur Bereitstellung von Dienstleistungen für mehr als 4,5 Millionen afghanische Flüchtlinge im Land hin und bekräftigte in dieser Hinsicht die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und die Hilfe befreundeter Länder, einschließlich Neuseeland, für Afghanistan. Die neuseeländische Außenministerin Mahuta würdigte ihrerseits den humanitären Ansatz der Islamischen Republik Iran bei der Aufnahme von Millionen afghanischen Flüchtlingen. Die zwei Jahrzehnte andauernde US-Invasion in Afghanistan endete im September 2021 mit dem Abzug amerikanischer Truppen aus der Hauptstadt Kabul. Nach der Machtübernahme der Taliban im August beeilten sich die USA und ihre Verbündeten, Afghanistan den Zugang zu internationalen Hilfen abzuschneiden. Iranische Parlamentsdelegation zu Regionaltreffen der IPU in Pakistan eingetroffen. Die parlamentarische Delegation der Islamischen Republik Iran traf in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ein, um am dritten Regionaltreffen der Interparlamentarischen Union IPU teilzunehmen. Die iranischen Parlamentarier wurden bei ihrer Ankunft am internationalen Flughafen von Islamabad von Sayyid Mohammad Ali Husseini, dem iranischen Botschafter in Pakistan, sowie einigen Vertretern des Parlaments des Landes begrüßt. Die dritte Regionalkonferenz der Interparlamentarischen Union IPU unter dem Motto Erreichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, Achieving Sustainable Development Goals, findet in Islamabad statt. Gastgeber ist das pakistanische Parlament. Das Regionaltreffen dient dazu, das Bewusstsein für den Klimawandel und die durch Überschwemmungen verursachten Schäden zu schärfen und die Not der Flutopfer in Pakistan hervorzuheben. Vertreter der Parlamente Asiens und des Pazifikraumes nehmen an dem zweitägigen Regionaltreffen der Interparlamentarischen Union teil. Die Erörterung der Klimakrise und die Beleuchtung der Bedrohungen, denen die Weltgemeinschaft einschließlich der asiatischen und pazifischen Länder, die aufgrund des Klimawandels ausgesetzt sind, die Förderung der Rolle der Frauen bei der Erreichung von Entwicklungszielen, die Anwendung effektiver parlamentarischer und staatlicher Mechanismen zur Erreichung nachhaltiger Entwicklungsziele sowie die Stärkung des Gesundheits- und Behandlungssystems stehen auf der Tagesordnung des dritten Regionaltreffens der Interparlamentarischen Union. Russland: Irans Antwort auf EU-Entwurf ist kein Hindernis für Wiederbelebung des JCPOA. Ein hochrangiger russischer Diplomat hat gesagt, die Reaktion Irans auf den EU-Entwurf für die Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA stelle kein ernsthaftes Hindernis für eine endgültige Einigung zwischen Teheran und den verbleibenden Parteien des Abkommens dar. Tatsächlich gibt es in der iranischen Antwort keine Probleme, die ein ernsthaftes Hindernis auf dem Weg zu einem Abkommen darstellen könnten, schrieb der Leiter der russischen Delegation bei den Gesprächen in der österreichischen Hauptstadt Wien, Michail Ulyanov, am Montag auf Twitter. Er betonte erneut die wichtige Rolle des politischen Willens der Verhandlungsparteien für die Erzielung einer endgültigen Einigung über die Wiederbelebung des JCPOA. Der Abschluss der Wiener Verhandlungen hängt ausschließlich vom politischen Willen teilnehmenden Staaten ab, erklärte der russische Diplomat. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani sagte früher am Montag, dass Teheran auf eine offizielle Antwort der USA warte. In seiner Antwort an den EU-Koordinator hat Iran keine neuen Themen angesprochen, die ein Hindernis für eine Einigung und den Abschluss der Gespräche darstellen könnten. Es gab keine neuen Forderungen, andere Parteien nutzten Propaganda, um mehr Zugeständnisse zu bekommen, sagte Kanani auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz. Die Gespräche zur Rettung des Abkommens begannen im April letzten Jahres in der österreichischen Hauptstadt Wien, Monate nachdem Trumps Nachfolger Joe Biden US-Präsident geworden war, mit der Absicht, Washingtons Ernsthaftigkeit bei der Wiederaufnahme des Abkommens und der Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen unter Beweis zu stellen. Trotz beachtlicher Fortschritte verursachten die Unentschlossenheit und Zögerlichkeit der USA mehrere Unterbrechungen bei den Marathongesprächen. 4 Tage intensive Gespräche zwischen Vertretern Irans und den 5 verbleibenden Mitgliedern des JCPOA endeten am 8. August mit einem von der EU vorgeschlagenen geänderten Text. Iran reichte seine Antwort auf den EU-Vorschlagsentwurf am 15. August ein, eine Woche nach Abschluss der letzten Gesprächsrunde. Nach der Bemittlung seiner Antwort forderte Teheran Washington auf, Realismus und Flexibilität zu zeigen, um eine Einigung zu erzielen. Es dauerte jedoch fast 10 Tage, bis die Biden-Administration ihre Antwort auf die Kommentare Irans zum EU-Entwurf vorlegte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24 Grad, Mashhad 18 Grad, Isfahan 25 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Deutschland und in den meisten Ländern Europas explodieren die Energiepreise mit Steigerungen bis zum 10-fachen. Besonders hart betroffen ist Deutschland mit seiner hohen Abhängigkeit von Russland bei Gas und Öl. Das galt einst als Friedensgarantie, sagte Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Gespräch. Heute hören Sie den 5. und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Hossel, wie sollen diese Kräfte, die Sie gerade angesprochen haben, eingesetzt werden? Das haben Sie nicht erwähnt.
Die Bundeswehr ist dann dazu da, wenn die Verhältnisse unübersichtlich werden, das heißt, wenn sie unkontrollierte Gewalt auf den Straßen haben, die Polizei natürlich überfordert ist, übrigens auch deshalb, weil sie in den letzten Jahrzehnten zielstrebig ausgedünnt worden ist. Mehr als die Hälfte der Polizeireviere verschwunden. Und die wurden zusammengelegt. Die Polizei ist organisiert wie eine Firma nach Dienstzeiten und Zielvorgaben und so etwas und ist anonymisiert. Wir hatten früher in Deutschland ein sehr gutes und von den Bürgern sehr gut aufgenommenes System einer flächendeckend vorhandenen Polizei. Wir hatten Beamte, die Streifen gehen. In Berlin hat man das inzwischen auch ein bisschen wieder eingeführt. Trotzdem ist die Polizeimenge dazu knapp. Das ist die Geschichte. Und wie greifen dann Ordnungskräfte ein? Wenn da geschossen wird, eröffnen die das Feuer. Und das ist eine Lage, die eben natürlich Bürgerkrieg bedeutet. Und namhafte Journalisten, wie der inzwischen verstorbene Udo Ulfkotte, der früher mal bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war, und andere, und ich eben auch, warnen seit Jahren vor Bürgerkriegsgefahren, latenten Bürgerkriegsgefahren in Deutschland. Wir haben jetzt schon Stadtviertel in Berlin, in meiner Heimatstadt Bremen und anderswo, in die fährt die Polizei nicht mehr hinein, weil irgendwelche, ich will mal sagen, muslimischen Clans dort herrschen, die letztlich ihr eigenes Recht auf der Straße geschaffen haben. Und das ist eine natürlich nicht akzeptable Fahrlässigkeit seitens der Regierungen. Und wie alle die Dinge, die hier passieren, politisch, sind sie natürlich so gewollt und so geplant.
Herr Holstell, wir stehen oder Sie stehen kurz vor dem Winter. Jedenfalls wird er immer kälter und kälter. Und wenn jetzt nicht so einfach dafür gesorgt wird, dann weiß man nicht, wie Menschen dann in Deutschland dieses Winter einfach erleben werden. Wie sehen Sie das?
Ja, wir haben tatsächlich genau dieses Problem. Wir wissen nicht, was kommt. Die Bundesregierung betont, dass sie die Speicher schneller gefüllt hat, als das in ihrem Speicherfüllungsplan vorhanden ist. Aber der Speicherfüllungsplan kommt aus Zeiten, als Nord Stream 1 voll in Betrieb war und Nord Stream 2 kurz vor Vollendung stand. Also das ist eine Augenwischerei und es wird zu gewaltiger Energieknappheit kommen. Und wir hatten hier in Deutschland gewaltige Diskussionen, wie lange man duschen darf. Und die Politiker haben sich überschlagen mit irgendwelchen tollen Ratschlägen. Bis dahin, das muss man sich einfach mal vorstellen, in Deutschland, ja, ein Land, von dem man annahm, es sei einigermaßen zivilisiert und vernünftig, unterhalten sich Politiker öffentlich mit Medien darüber, dass man unter der Dusche, wenn man seinen Körper mit Seife einschmiert, dass man in dieser Zeit das Wasser abstellen könne und dann hinterher, um sich abzuspülen, das Wasser wieder anstellt. Oder dass man kalt duscht oder solche Dinge werden hier öffentlich diskutiert, ohne dass die Leute das Gefühl haben, das ist eine Irrenhausdebatte. Und das ist die Lage, die wir hier in Deutschland haben, vollkommen durchgedreht. Die Menschen sind in einem Zustand, das hätte ich noch vor einem Jahr so nicht für möglich gehalten, allerdings da schon für wahrscheinlich. Aber vor 3 Jahren, wenn mir das jemand erzählt hätte, was hier in Deutschland los ist, oder hätte das so vorausgesagt, hätte ich gesagt, wissen Sie was, ich glaube, Sie sollten sich mal ein bisschen aus dem Leben zurückziehen, mal Urlaub nehmen und sich gründlich erholen. Ich glaube, bei Ihnen stimmt was nicht. Ja? Allerdings, so ist das eben, die verrücktesten Prognosen reichen gar nicht hin, um zu erklären, was passiert. Auch ich habe wesentlich zu kurz gegriffen. Und ich kann nur sagen, mein Leben ist zu einem Horror geworden. Wir wissen nicht mehr, wie wir die Realität vor unseren Kindern verstecken wollen. Die leiden erheblich darunter, weil sie eben Bescheid wissen wissen, was kommt. Und das ist ein ganz seltsames, abgehobenes Leben. Wir bewegen uns in einer dünnen Schicht von Menschen, die Bescheid wissen. Aber von vielen, die Bescheid wissen, sind wir nun nochmal eine hauchdünne Minderheit von Menschen, die sich gegen diese Entwicklungen wehren. Das tun die anderen ja nicht. Hier herrscht eine Angst wie in einer Diktatur. Und ehrlich gesagt, das sind wir unterwegs geworden. Wir sind eine Diktatur geworden. Wer seinen Mund aufmacht, wird bestraft. Ich bin ein absoluter Sonderfall. Wir mussten jetzt schon für andere mal vorsichtig die Fühler ausstrecken zur Polizei, zum Staatsschutz, zum Verfassungsschutz. Ob denn ein Mensch, der da seinen Mund aufgemacht hat, das überhaupt noch alles sagen darf, das ist eine faszinierende Situation. Wir leben also damit in einer Kunstsituation, abgehoben von der Bevölkerung. Menschen, die nicht bekannt sind, so wie ich oder wie unsere Generalsekretärin, die eine hervorragende Medizinexpertin ist und eine, wie soll man sagen, preiswürdige Veröffentlichung nach der anderen ins Publikum schiebt. Wir wissen sozusagen, dass andere Menschen eben mit Razzien zu kämpfen haben, bei denen sämtliches elektronisches Gerät beschlagnahmt wird. Handys, Computer, Laptops, alles weg. Die Menschen können nicht mehr am normalen Kommunikationsleben teilhaben. Viele sind dann auch pleite. Sie können sich juristisch nicht wehren. So ist das. Es sind ja gerade immer die Armen, die sich wehren. Es sind übrigens auch die Armen, die uns am meisten Geld spenden und so weiter und so weiter. Es ist vollkommen verrückt, was hier passiert.
Herr Hörsel, was ist die Lösung? Die Lage, wie Sie gerade beschrieben haben, scheint hoffnungslos zu sein. Aber es müsste eigentlich eine Lösung geben. Wie sehen Sie diese Lösung? Oder was sagen Sie dazu? Haben Sie irgendwelche Hoffnung?
Ich denke nicht mehr an das Wort Hoffnung. Ich denke nur noch Kampf. Ich gehe kämpfend unter. Das habe ich bei den Mujahideen in Afghanistan gelernt. Allerdings haben wir hier eine ganz andere Situation, weil hier niemand zusammenhält. Nicht mal die Opposition setzt sich zueinander. Ich habe erneut dazu aufgerufen. Ich bin mal so weit gegangen, dass ich einem recht bekannten, wie soll man sagen, systemkritischen Publizisten angeboten habe, für ein Gespräch ihm die Schuhe zu putzen. Das habe ich öffentlich gemacht. Für die deutschen Zuhörer sage ich, das war Ken Jebsen. Aber das hat gar nicht dazu geführt, dass wir ein Gespräch hatten. Wir können nicht miteinander reden. Ich schicke ab und zu mal eine E-Mail hin und frage, na, wollen wir nicht jetzt? Oder ich fordere öffentlich auf dazu und sage, also bei mir, ich bin immer dafür offen. Da kommt keiner. Auch auf meine Anfragen wird nicht geantwortet. Das ist die Lage. Wir gehen, wie von der Regierung geplant, getrennt voneinander in den Untergang. Und das kann nur wegen der schweren Unzufriedenheit der Bevölkerung von den Regierenden in krimineller Politik umgeleitet werden in einen Krieg. Das heißt, Europa steht vor einem großen Krieg. Anders ist die Unzufriedenheit der Bevölkerung nicht mehr aufzufangen ohne eine Politikänderung. Die Politikänderung ist aber verboten. Und man weiß ja, bisher haben die kriminellen Systemführer, der globale Deep State, mit seinen Unterordnungen in China, in den USA, die haben solche Probleme immer mit Krieg gelöst und dann gab es gewaltige Menschenverluste und das sehe ich auf uns zukommen.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Shorogni.
Ja, danke schön.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen zwei Dörfer aus der Provinz Korkiluye und Bur Ahmad im Westen Irans vorstellen, nämlich die Dörfer Karik und Morin, zwei Ortschaften, die in früheren Zeiten an der achämenidischen Route lagen und daher sehr berühmt waren. Heute zählen sie wegen ihrer schönen Aussichten und Naturlandschaften zu den touristischen Ortschaften der Gegend. Das Dorf Karik, das rundherum von Dena-Gebirge umgeben ist, liegt 15 Kilometer südwestlich von Sisacht bis zur Stadt Yosud, sind es rund 25 Kilometer. Es liegt 1700 Meter über dem Meeresspiegel und hat im Frühling, Sommer und Herbst ein gemäßigtes Klima. Im Winter ist es kalt und trocken. Der Fluss Karik fließt auch durch diese Gemeinde. Die Ortschaft ist eine der ältesten Gemeinden Denas. Schon vor Einwanderung der Arier in Iran lebten dort Menschen. Die alte Route der Achämeniden lag 15 Kilometer vom Dorf entfernt. Die Bewohner von Karik sprechen Lorisch und sie sind schiitische Muslime. Laut letzten durchführten Statistiken im Jahr 2006 leben in dieser Gemeinde 3.882 Personen. Wirtschaftlich gesehen stützt sich Karik auf Landwirtschaft, Viehzucht und Gärtnerei. Ein Teil der Einwohner ist im Dienstleistungsbereich und in der Herstellung von Kunsthandwerk tätig. Zu den landwirtschaftlichen Produkten zählen Reis, Weizen, Gerste und Linsen und aus den Obstgärten erntet man Trauben, Pfirsiche, Kirschen und Aprikosen. Es werden auch Milchprodukte wie Milch, Joghurt und getrockneter Quark gewonnen, sowie noch Viehfett. Die Frauen beschäftigen sich mit dem Knüpfen von Teppichen und Kelims und helfen somit ihrer Familie. Das Gebirgsdorf Kareg liegt auf einem nicht sehr steilen Abhang und hat eine zentierte Wohnstruktur. Die meisten Häuser sind einstöckig mit dicken Mauern. In der alten Struktur schaffen die Holzhäuser mit ihrer interessanten Architektur und den kleinen Bachlein, die durch die Gassen fließen, ein einzigartiges Bild. Die alten Häuser sind aus Holz, Lehm und Rotziegeln gebaut worden, wobei man allerdings bei den neuen Bauten moderne Baumaterialien wie Stahlträger, Zement und Ziegel verwendet. Jedes Haus hat ein Lager für Getreide, Futter und Brennholz. Es besteht aus Zimmer und Wohnzimmer, Küche, WC und Bad sowie einer Terrasse und dem Stall für das Vieh. Das Holz, die einzige Brennstoffquelle ist, gibt es ein eigenes Lager für Brennholz. Das Dorf Kareg hat sehr viele touristische Gelegenheiten. Das gute Klima in dieser Ortschaft, das auf seine Lage in den Tälern zurückzuführen ist, und die gute Erreichbarkeit von Sisacht führen viele Reisende in dieses Dorf. Besonders auch deshalb, weil man von hier aus den Dena-Gipfel erklicken kann. In den ersten Monaten des Jahres kommen viele Touristen zu dem Fluss, denn dort gibt es viele Bäume, Weintraubengärten und Reisfelder sowie kleine Bäche und auch ein Fischzuchtbecken. Die schöne grüne Aussicht und die vielen Eichen machen aus dieser Gegend eine attraktive Landschaft. Als weitere Attraktionen kann man auf die Wanderung der Nomaden in der Provinz von ihrem Winterquartier zu den Sommerquartieren hinweisen. Zu den religiösen Anziehungsorten zählen Imam Sadr Asrar, Imam Sadr Isaac, Imam Sadr Ali und Shah Nematullah. Die meisten Bewohner von Kareg tragen lorisch-bachtiarische Trachten. Die Mädchen des Dorfes ziehen bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder Festen schöne und bunte Kleider an. Man erreicht das Dorf durch eine asphaltierte Straße von Yosud und Sisacht aus.
Das Dorf Marin ist eines der vielen Dörfer aus der Provinz Kurkiluye und Boyr Ahmad. Es liegt 36 Kilometer nördlich der Stadt Gachsaran und 198 Kilometer südöstlich von Yasuj in einer Höhe von 1080 Meter über dem Meeresspiegel. Im Norden dieser Gemeinde erhebt sich der Berg Wali Ganj und im Südwesten der Berg Kardi. Der Fluss Shah Bahram fließt vom Nordosten durch das Dorf. Das Klima ist in der Ortschaft im Frühling und im Herbst angenehm, im Sommer jedoch relativ warm und im Winter kalt und trocken. Die Bewohner von Marin sprechen Lurisch und sie sind schiitische Muslime. Die Schuschroute, die in der achämenidischen Zeit Richtung Persepolis und Bishapur führte, lag 7 Kilometer entfernt von dieser Gemeinde. Thank you. Das Einkommen der Dorfbewohner von Marien beruht auf Landwirtschaft, Viehzucht, Gärtnerei und dem Dienstleistungsbereich, aber auch auf dem Kunsthandwerk. Ein Teil der Einwohner sind traditionelle Hirte oder Viehzüchter. Sie ziehen Ende April in ihre Winterquartiere und kommen Ende September wieder in die Sommerquartiere zurück. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten zählen Weizen, Gerste und Gemüse. Von den Obstgärten erntet man Granatäpfel und Zitronen. Da in diesem Dorf Viehzucht betrieben wird, gibt es auch sehr viel Fleisch, Milchprodukte wie Joghurt, Butter, getrockneten Quark, Ayran und auch Viehfett. Die Frauen und Mädchen von Marien stellen neben ihren landwirtschaftlichen Tätigkeiten auch Handarbeits wie Kilims, kleine Teppiche und Georgims her. Das Dorf Marien befindet sich auf einem nicht sehr steilen Berghang und hat eine zentrierte Wohnstruktur. Die Häuser haben flache Dächer, Balkons, kleine Fenster und dicke Wände. Die Mauern sind oft mit Stroh und Lehm bedeckt. Die meisten Bauten liegen südlich und sind aus Stein, Ziegel, Lehm, Rotziegel und Holzbalken errichtet worden. Die Gassen sind breit und gut begehbar. Das Dorf wird jährlich wegen seines guten Klimas und der schönen Aussicht von vielen Besuchern und Naturliebhabern besucht. Die hohen Wälder sind im Frühling und im Sommer gute Orte, um sich erholen zu können. Auch die Gegend nahe des Sees Kosar zählt zu den touristischen Attraktionen von Marien. Der See hinter dem Staudamm, der 17 Kilometer von Marien entfernt ist, ist ein passender Ort für verschiedene Wassersportarten. In der Region gedeihen vielfältige Heilpflanzen wie Tragant, Buric und Stiefmütterchen. Auch diverse Tiere und Vögel sind dort zu sehen, so zum Beispiel Wölfe, Füchse, Hasen, Gämsen, Wildschweine, Falken und Rebhühner. Da in Gachsoran die Temperaturen im Sommer oft bis zu 40 Grad ansteigen, sind die kühlen Bächlein und die schönen grünen Gärten in dieser Gegend gute Erholungsgebiete. Um in das Dorf Marien gelangen zu können, muss man über eine asphaltierte Strecke von Gachsoran losfahren.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Vahide Shukuhi mit dem Titel Gule Nargis, das heißt Die Narzissenblüte.
بتاب ای مهربان خورشید بروی سینه سردم به بار ابر بارانی بروی قلب پر دردم به بار بر این غم کهنه که سنگینه برای من بزن بارون کتر تا بگیره لحظه های من بزن بارون چتر تو بگیره لحظه های من. بیا تا با حضور تو دلم از قصه خالی شه، منم چشم انتظار تو که داری در دلم بیشه، منم چشم انتظار تو که داری در دلم بیشه، که داری در دلم بیشه. چشام از گریه لبریز، نمیدونی گل نرگس چقدر بی تو غم انگیزه. همیشه جمعه ها بی تو دلم درگیر غم هاشه، بدون تو گل نرگس دلم قرغ گناهاشه، دلم قرغ گناهاشه. بتاب ای مهربان خورشید،
geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel Unverschämte Provokation der USA. Weiterhin guten Empfang.
To France, yesterday's attacks on other things.
Some say that he does have ties to Muslim extremists, I don't know.
Als Russland Ende Februar provoziert durch die jahrzehntelange NATO-Osterweiterung die Ukraine angraf, beschuldigten die Amerikaner Moskau überstürzter Aggression und versuchten, die ganze Welt gegen ihn zu verbünden. Die Eskalation war in der Tat eine enorme Gelegenheit für Washington, die Frage des NATO-Bündnisses wiederzubeleben und Argumente für eine separate EU-weite Sicherheitsvereinbarung zu entkräften.
Les questions que j'ai posées sont des questions ouvertes que nous n'avons pas résolues.
Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident. Die Fragen, die ich gestellt habe, sind offene Fragen, die wir noch nicht gelöst haben. Frieden in Europa, der Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen, das Verhältnis zu Russland, die Frage der Türkei, wer ist der Feind? Also ich sage, solange diese Fragen nicht geklärt sind, verhandeln wir nicht über Kostenteilung und Lastenteilung oder dies und jenes. Daher brauchen wir vielleicht einen Weckruf, Wake-up-Call, wie man auf Englisch sagt. Ich bin froh, dass es antraf und ich bin froh, dass jeder jetzt darüber nachdenkt, dass wir lieber über unsere Bestrebungen und strategischen Ziele nachdenken sollten. Die Amerikaner waren nie glücklich über die Versuche Frankreichs, einen alternativen europäischen Sicherheitsmechanismus zu etablieren oder über die Beziehungen Deutschlands zu Russland, insbesondere was die Zusammenarbeit bei der Gaspipeline Nord Stream betrifft. Reporter fragt Pressesprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki. Eine verbleibende Frage, die noch angegangen werden muss, hat mit Nord Stream zu tun. Inwieweit hoffen Sie, in der Lage zu sein, eine Art Einigung zu erzielen oder von Deutschland Zusagen zu entlocken, die die Notwendigkeit abwenden würden, die Sanktionen umzusetzen? Jen Psaki antwortet, nun, es wird sicherlich ein Teil der Diskussion sein und der Präsident ist weiterhin der Ansicht, dass es sich um ein schlechtes Geschäft handelt und eines, bei dem globale Probleme im Spiel sind. Aber ich werde Ihnen nicht vorhersagen, wie das Ergebnis des Treffens aussehen wird. Die USA scheinen jetzt alle möglichen Tricks zu versuchen, einschließlich der absichtlichen Provokation ihrer Rivalen, um den Niedergang ihrer Weltherrschaft zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. Es blieb äußerst unwahrscheinlich, dass die USA wegen der Geschehnisse in der Ukraine mit Russland in den Krieg ziehen würden. Der Konflikt rechtfertigt jedoch die Bemühungen der Amerikaner, Russland wirtschaftlich und politisch zu unterminieren, als Teil eines größeren Plans, der darauf abzielt, die Entstehung rivalisierender Blöcke in Eurasien und den asiatisch-pazifischen Regionen zu verhindern. Reporter fragt Joe Biden: Was werden Sie dagegen tun? Werden Sie weitere Sanktionen gegen Russland verhängen? Biden: Ich fordere mehr Sanktionen, ja, und ich werde Zeit haben, Ihnen das mitzuteilen. Biden: Er, Putin, soll zur Rechenschaft gezogen werden. Reporter: Kann er ohne Sanktionen zur Rechenschaft gezogen werden? Was können Sie sonst noch tun? Biden: Ja, ich werde weiterhin Sanktionen hinzufügen, danke. Reporter: Welche Art von Sanktionen, Herr Präsident? Biden: Ich werde es Sie wissen lassen. Auf der anderen Seite haben die wachsenden Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China auch bei den Amerikanern tiefe Besorgnis ausgelöst. In diesem Zusammenhang wies Joe Biden auf der virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz 2021 darauf hin, dass Amerika zurück sei.
America is back.
US-Präsident Joe Biden: Amerika ist zurück. Die transatlantische Bündnis ist zurück. Und wir blicken nicht nach hinten. Wir blicken gemeinsam nach vorne. Letztendlich ist das transatlantische Bündnis ein starkes Fundament. Das starke Fundament, auf dem unsere kollektive Sicherheit und unser gemeinsamer Wohlstand aufgebaut sind. Aufgrund der stetigen Erosion der hegemonialen Position der USA in der Weltwirtschaft scheint China weiterhin der größte Handelspartner der EU zu sein. Die Provokation Chinas nahm seit Anfang 2019 an Fahrt auf, als die USA immer wieder die Souveränität und territoriale Integrität Chinas im südchinesischen Meer verletzten. Beispielsweise drangen am 7. Januar der US-Zerstörer USS McCamper und am 11. Februar die Zerstörer USS Spruance und USS Preble in Chinas Hoheitsgewässer bei den Inseln im südchinesischen Meer ein. Hua Chunying, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums: China hat die US-Kriegsschiffe, die die Straße von Taiwan passieren, genau beobachtet und verfolgt und den Vereinigten Staaten gegenüber Bedenken geäußert. Die Taiwan-Frage ist der wichtigste und heikelste Teil der Beziehungen zwischen China und den USA. Wir fordern die US-Seite auf das Ein-China-Prinzip und die drei gemeinsamen Kommuniqués zwischen China und den USA einzuhalten und vorsichtig mit Taiwan-bezogenen Angelegenheiten umzugehen. Um die Beziehungen zwischen China und den USA und den Frieden und die Stabilität über die Meerenge nicht zu beeinträchtigen. Dies ist unser Grundsatz und unsere Position zu diesem Thema. Diese Provokationen wurden von den Amerikanern entworfen, um das südchinesische Meer in einem internationalen Hotspot zu verwandeln, mit dem ultimativen Ziel, die unruhigen Gewässer zu fischen. Joe Biden, US-Präsident: Sie werden die internationalen Straßenverkehrsregeln verteidigen und die Zukunft im Pazifik frei und offen gestalten. Gewährleisten Sie die Freiheit der Schifffahrt im südchinesischen Meer, um sicherzustellen, dass die Seewege offen und sicher bleiben. Diese langjährigen grundsätzlichen maritimen Prinzipien sind das Fundament einer globalen Wirtschaft. Je zurückhaltender die Chinesen, desto stärker versuchen die Amerikaner, den asiatischen Drachen zu stochern. In den letzten Monaten haben die amerikanischen Politiker beispielsweise eine eklatante Missachtung der Ein-China-Politik gezeigt, der diplomatischen Haltung, mit der die USA China anerkennen und Pekings Position bestätigen, dass Taiwan Teil Chinas ist. Dazu gehört ein überraschender Besuch von 6 US-Abgeordneten in Taiwan im April und in jüngerer Zeit die Reise der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses auf die Insel, trotz Pekings zahlreicher Warnungen. Wu Qian, Sprecher des Ministeriums für nationale Verteidigung. Kürzlich besuchten einige US-Kongressabgeordnete Taiwan wegen absichtlicher Provokation trotz Chinas starken Protest. Die US-Schritte haben das Ein-China-Prinzip und die Bestimmungen der 3 gemeinsamen Kommuniqués zwischen China und den USA schwer verletzt, die politische Grundlage der Beziehungen zwischen China und den USA ernsthaft untergraben und die Spannungen über die Taiwan-Straße weiter eskaliert. Die Reise hat zu erheblichen Kontroversen geführt und das Auffransen der Beziehungen zwischen den USA und China eskaliert. Unterdessen wurden kontinuierlich Waffen nach Taiwan geschickt, um die militärische Kapazität der Insel zu erhöhen. Wang Wenbin, Sprecher des Außenministeriums. Wir haben uns stets entschieden gegen offizielle und militärische Kontakte zwischen den USA und Taiwan sowie gegen US-Waffenverkäufe an Taiwan ausgesprochen. Wir fordern die USA auf, sich an das Ein-China-Prinzip und die 3 gemeinsamen chinesisch-amerikanischen Kommuniqués zu halten, offizielle Kontakte und militärische Kontakte mit Taiwan in irgendeiner Form einzustellen, Waffenverkäufe an Taiwan zu stoppen und aufzuhören, separatistische Kräfte der Unabhängigkeit Taiwans zu unterstützen. Zweifellos war Pelosi in den letzten Jahrzehnten eine antichinesische Kriegshetzerin und sie hat keine Gelegenheit verpasst, Peking zu provozieren. Pelosi war eine der ersten US-Abgeordneten, die die Proteste in Hongkong offen unterstützten und sie war eine entschiedene Gegnerin der Olympischen Spiele 2008 in Peking sowie der diesjährigen Winterspiele in derselben Stadt. Allerdings war Pelosi nur ein Werkzeug der US-Spannungspolitik, und ihre Reise war nichts als eine Provokation gegen China. Die berüchtigte Sprecherin des Repräsentantenhauses ist nach Hause zurückgekehrt und die Amerikaner warten auf eine extreme Reaktion seitens Chinas. Wenn es ihnen gelingt, das chinesische Festland dazu zu bringen, eine Militäraktion gegen Taiwan zu starten, wird China als Aggressor beschuldigt, so wie es Russland in Bezug auf die Ukraine erging. Und wenn China keine Zurückhaltung übt, wird das den Amerikanern gegenüber als Feigheit interpretiert. Washington wird von den Spannungen profitieren, wenn es ihm gelingt, den China-Taiwan-Konflikt international auszuweiten. Das bedeutet, wenn etwas in der Taiwanstraße passiert, wird sich die globale Situation sofort ändern. Und es wird eine viel ernstere Krise sein als die der Ukraine. Der Westhandel ist nicht nur wegen China, sondern auch wegen Japan und Südkorea stark vom asiatisch-pazifischen Raum abhängig. Die Amerikaner hoffen, dass jede Spannung oder Störung der gegenwärtigen Ordnung in diesem Teil der Welt das Gleichgewicht zu ihren Gunsten kippt, weil die Energie und Zeit ihres Hauptkonkurrenten in den Flammen des Krieges verschlungen werden. China befindet sich jedoch seit Jahren nicht mehr in einem bewaffneten Konflikt mit einer anderen Nation. Und da sich die Wirtschaftsachse der Welt mit China als wichtigsten Handelspartner der meisten Länder der Welt nach Osten wendet, stellt sich die Frage, wird China in die amerikanische Falle gehen? Wenn nein, werden es die Amerikaner in den kommenden Jahren schwer haben, ihre Vormachtstellung zu wahren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.